Ja, liebe Geschwister, es ist so, dass wir nicht nur eine irdische Biografie haben, wie wir sie etwa in Lebensläufen darstellen, sondern ein inneres Werden, eine innere und geistliche Biografie, die letzten Endes in allen Details nur der lebendige Gott kennt. Und etwas von diesem geistlichen Werden wird deutlich in diesem langen Psalm 119, den wahrscheinlich ein junger Mann geschrieben hat. Ein junger, von vielen Feinden bedrängter Mann. Es gibt Ausleger, die da meinen, es sei Hiskia gewesen in seiner Jugend. Aber in diesem jungen Mann wird auch etwas deutlich von dem jungen Mann Jesus, von dem Menschensohn Jesus Christus und seinem Weg auf Erden. In 10 Ausdrücken für Gottes Wort schildert dieser junge Mann seine Freude am Gesetz Gottes. Da werden Sie sagen, Freude am Gesetz Gottes, gibt es das? Ist das Gesetz Gottes nicht nur eine Last? Sicher ist es eine Last für den, der es zähneknirschend erfüllt und nicht getragen von der Kraft und Freude Gottes. Aber der Apostel Paulus, auf den wir uns ja so gerne berufen, er hat es gesagt in Römer 7, Vers 22, ich habe Freude am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Leider, sagt er, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich hasse, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Und da war nun auch die Grenze des Gesetzes. Psalm 119 ist, wenn wir so wollen, ein Spiegel von den 1190 Kapiteln der Heiligen Schrift. Und in 22 Abschnitten, unser Bruder hat es schon erwähnt, die den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes gewidmet sind, zu jeweils 8 Versen wird hier die Schönheit des Wortes Gottes angedeutet. Wenn Sie einmal diesen Psalm lesen, und wir werden heute vieles lesen, denn der Apostel Paulus hat auch mir gesagt, halte an mit Vorlesen, da werden Sie spüren, es ist eine Liebeserklärung an das Wort Gottes. Als ich mit 18 Jahren aus der damaligen DDR wegging zum Studium über die Grenze in den Westen, da habe ich mir von meinem geistlichen Vater ein Wort mitgeben und aufschreiben lassen. Und er hat mir das Wort von John Wesley geschrieben, werde der Mann eines Buches der Bibel. Und ich habe immer wieder versucht, das zu verwirklichen. In Vers 126 wird das Motto gegeben, dass auch unser Motto ist in einer bösen, weltweit glaubenzerstörenden Zeit. Es ist Zeit für Jahwe zu handeln, denn sie haben dein Gesetz zerbrochen. Oder wie es Buber sagt, denn sie zerbröckeln dein Gesetz. Sie, da brauchen wir gar nicht lange fragen, wer das ist. Das sind alle die, die voller Hass gegen das Wort Gottes und gegen den Glauben stehen, aber auch all die ungläubigen Theologen, die Stück um Stück aus diesem Wort Gottes herausschneiden. Es war Spurgeon, der einmal Folgendes in einer Predigt gesagt hat, hinsichtlich des Aufgebens von Einzelwahrheiten der Bibel. Wir fahren mit einem Karren über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wütend angetrieben, aber die Wölfe sind dicht hinter uns her. Da sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr ist dringend. Was müssen wir tun? Es wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis sie das Baby gefressen haben, werden wir einen kleinen Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, was dann? Nun, tapferer Mann, wirf deine Frau hinaus. Alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Hiob 2, Vers 4. Wir müssen hier bedenken, das hat der Teufel gesagt, in Hiob 2. Gebt fast jede Wahrheit auf in der Hoffnung, eine zu retten. Werft die Inspiration hinaus und lasst die Kritiker sie verzehren. Werft, Punkt, 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 hier wird es ein schönes Fest für die Wölfe geben. Mir will es scheinen, dass das erste Kind, das den Wölfen zugeworfen wurde, die ersten Seiten der Bibel sind, wo man oft nicht mehr glaubt, dass Gott Himmel und Erde und alle Lebewesen spontan geschaffen hat. Anstelle dieser Botschaft hat man mit Leichtigkeit Gedanken der Evolution akzeptiert und denkt nur noch in Zeiträumen von Millionen von Jahren. Und manche Christen haben eine gewisse Taktik entwickelt, auf diese Weise vom Gehorsam frei zu werden. Sie diskutieren und interpretieren so lange, bis sie das Gegenteil von dem beweisen, was in der Schrift geschrieben steht, und bis kein Handlungsbedarf mehr besteht. Bonhoeffer hat das einmal so formuliert: Bleibe im Fragen, so bist du frei vom Gehorsam. Die Wölfe sind hinter uns her. Es ist Zeit für Yahweh zu handeln, denn sie haben dein Gesetz zerbrochen, deine Weisung zerbröckeln sie. Und nun ein erstes, nämlich zu dem geistlichen Ursprung. Da heißt es in Vers 28, am Staube klebt meine Seele, belebe mich nach deinem Worte. Es ist der Abschnitt Dalet, der hebräische Buchstabe bedeutet die Türe. Ja, das ist die Türe, das ist der Zugang zum neuen Leben. Dass wir erst einmal registrieren, was in 1. Korinther 15 geschrieben steht, der erste Mensch Adam war von der Erde, vom Staube. Der zweite Mensch, der neue und zweite Adam Christus, ist vom Himmel. Und im Prediger wird uns ja die Situation des Menschen geschildert, der zwischen Tier und Engel steht, der mit den Tieren vieles gemeinsam hat, jedenfalls in seiner Körperlichkeit, in seinen Instinkten und Trieben, der aber andererseits aufgrund des Geistes, den ihm Gott verliehen hat, auch einen Zugang hat in die unsichtbare Welt, der also in der Mitte steht zwischen Tier und Engel. Aber die erschütternde Tatsache besteht, und das haben wir alle schon oft erfahren, am Staube klebt meine Seele. Das ist wie ein Kontaktkleber. Und wir kommen kaum davon los. Das ist die Situation des unerneuerten Menschen. Da können wir nur beten, belebe mich, o Gott, nach deinem Wort. Denn das Wort Gottes ist ja der Same der Wiedergeburt. Und allein aus dem Wort Gottes kommt der Glaube, so wie es Paulus im Römerbrief bezeugt. Es gibt kein anderes Mittel, es gibt kein anderes Verfahren, eine Neubelebung des Volkes Gottes zu bewirken, und auch eine Erweckung und Belebung einzelner Menschen als immer nur durch das neu belebte Wort Gottes. Der Glaube kommt aus dem gehörten Wort, die Verkündigung aber kommt aus dem Worte Gottes, aus dem geschriebenen Wort. Und dieses Wort ist es, das in unsere Seelen gepflanzt wird, wie es Petrus sagt. Also am Staube klebt meine Seele, belebe mich nach deinem Wort. Und in Vers 88 heißt es, belebe mich nach deiner Güte und ich will bewahren das Zeugnis deines Mundes. Und auch das ist eine besondere Gnade, die wir nur erfahren, wenn wir diese Neubelebung durch Gottes Geist und Gottes Wort erfahren haben, dass wir dann auch die Gnade haben, das Wort Gottes, das Zeugnis seines Mundes festzuhalten und zu bewahren. Wer mein Wort bewahrt, sagt Jesus, den werde ich bewahren in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und in Vers 149 heißt es, höre meine Stimme nach deiner Güte, Jahwe, belebe mich nach deiner Rechten. Das ist im Abschnitt Kof, und Kof bedeutet die hohle Hand des Bettlers. Glückselig die Bettler aufgrund des Geistes, ihrer ist das Himmelreich, hat Jesus gesagt. Und so treten wir mit geöffneten, aber leeren Händen immer wieder vor den lebendigen Gott. Höre meine Stimme nach deiner Güte. Herr, belebe mich nach deiner Rechten. Oder wie es in Vers 107 heißt, ich bin über alle Maßen gebeugt. Ja, das erfahren wir auch hin und wieder in der Anfechtung, im Leiden, in den Versuchungen, in dunklen Gefühlen der Angst und der Not. Ich bin über alle Maßen gebeugt. So hat auch der Messias gebetet im Garten Gethsemane. Jahwe, belebe mich nach deinem Worte. Immer ist es das Wort Gottes, das neues Leben schafft, dass die so oft beschworene Erweckung einzig und allein herbeizuführen vermag. Und nicht all das, was man heute an Brot und Spielen der Gemeinde vorsetzt und an Steinen zur Speise vorschüttet. Ganze Lastwagen voll. Belebe mich. Darum sollten auch wir immer wieder beten, um diese Neubelebung durch Gottes Geist und Gottes Wort. Zweitens, die geistliche Lebenswende und der neue und lebendige Weg. Dazu darf ich erst einmal lesen, zu diesem neuen und lebendigen Weg aus Hebräer 10, ab Vers 20. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hindurch, das ist sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun auch hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in Vollgewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und allzu gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Der neue und der lebendige Weg. Es gibt ja in unserem Leben viele Abwege, auch viele Fluchtwege vor dem lebendigen Gott. Aber da gilt es, was einmal in dem Psalmen steht, selbst wenn ich mit Flügeln der Morgenröte dir enteilen könnte, das heißt mit Lichtgeschwindigkeit, mit 300.000 Kilometern in der Sekunde, da bist du auch und du empfängst mich von allen Seiten. Fluchtwege, es gibt Irrwege in unserem Leben, die wir schmerzhaft bedauern. Und je älter wir werden, umso mehr treten dann auch diese Irrwege, Umwege wieder vor unsere Augen. Aber es gibt Gott sei Dank den wunderbaren Heimweg, den wir die Buße nennen und den die Hebräer Tschuwa nannten. Heimkehr, Heimweg zu dem lebendigen Gott, der mit ausgebreiteten Vaterarmen auf den verlorenen Sohn gewartet hat. Und so hören wir nun aus Psalm 119 einige Aussagen zu diesem Weg, zu diesem neuen Weg. O, dass meine Wege zielgerichtet wären, um deine Satzungen zu beobachten. Vers 5. Das ist die Gottesnorm, das sind die Innenziele des Heiligen Geistes. Das ist die Lebensordnung Jesu, nach der wir unser Leben neu ausrichten dürfen. Oh, dass meine Wege zielgerichtet wären, um deine Satzungen zu beobachten. Aber dazu gehört auch Vers 29 im Abschnitt Dalet, der Türe, die sich öffnet. Wende von mir ab den Weg der Lüge und gewähre oder vergönne mir deine Weisung. Ach, was ist das wunderbar. Da haben wir den Gegensatz von Lüge und Vertrauen, von Lüge und Treue. Der Apostel Johannes, der kann sogar einmal sagen in seinem Brieflein, dass es gar nicht nur darum geht, dass wir nicht die Lüge reden und die Wahrheit reden, das ist für ihn selbstverständlich, sondern er warnt davor, die Lüge zu tun. Er warnt also vor der praktizierten Lebenslüge. Sehen Sie, und das ist weit mehr als nur die Lüge des Wortes. Der spricht auch davon, dass wir die Wahrheit tun sollten, praktizieren sollten, dass unser Leben also Wahrheit und Klarheit gewinnt. Ist doch die Gemeinde Gottes nach 1. Timotheus 3 Säule und Grundfeste der Wahrheit, das heißt der göttlichen Realität und göttlichen Wirklichkeit. Ach, was ist es doch darum, dass es hier und da noch Menschen der Treue gibt. Haushalter der Treue, denn nur eines sucht man bei Haushaltern der Geheimnisse Gottes, dass sie treu erfunden werden. Menschen der Zuverlässigkeit und auch der Vertrauenswürdigkeit. Und das gilt nicht zuletzt in der Seelsorge. So haben wir hier die beiden Pole, Wahrheit und Lüge, Treue und Untreue, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und auf der anderen Seite Unzuverlässigkeit. Wende von mir ab den Weg der Lüge und gewähre mir deine Weisung. Und in Vers 30 heißt es dann, den Weg der Treue habe ich erwählt, habe vor mich hingestellt deine Gerechtigkeiten, deine Rechtfertigungen. Ach, es ist etwas Wunderbares, wenn wir diese Zielvorstellung haben. Wenn wir Jesu Rechtfertigungen und Gerechtigkeiten vor uns hinstellen. Als Barnabas, als Kommissar der Jerusalemer Muttergemeinde nach Antiochien kam, um dort die ersten Christen aus dem Heidentum zu überprüfen, ob ihr Glaube der Wahrheit standhielte, da hat er sich gefreut über den Glauben, der in ihnen war, und hat sie ermahnt, mit festem Herzensvorsatz an dem Herrn Jesus zu beharren. Das ist das vor sich hinstellen dessen, der uns geworden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ein Willensakt des erneuerten Geistes in der Schaltstelle unserer Persönlichkeit, die neue Programmierung durch den Gott des Friedens und der Neuordnung. Herzensvorsatz. Und in diesem Herzensvorsatz kann der junge Psalmist sagen, den Weg der Treue habe ich erwählt, habe vor mich hingestellt deine Gerechtigkeiten. Und in Vers 32, alles noch im Abschnitt Dalet, nämlich der geöffneten Türe des Heils, den Weg deiner Gebote werde ich laufen, wenn du Raum gemacht haben wirst meinem Herzen. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad, für meinen Weg. Da haben wir nun schon einen neuen Gedanken. Dieser Weg der Treue, dieser auf Gott und Jesus Christus ausgerichtete neue Weg der Innenziele Gottes, der Gebote Jesu, eröffnet sich dann, wenn Gott durch seine Gnade Raum macht in unserem Herzen. Ich erwähne hier gerne das Wort Jesu aus Matthäus 12, wo er von der Heilung eines Besessenen berichtet in einem Gleichnis und wo er dann sagt, nachdem die Dämonen von ihm ausgetrieben waren, hat er das Haus seines Lebens gefegt und gereinigt und geschmückt. Das sind alles Funktionen des Gesetzes Gottes. Den Schmutz ausfegen, die Reinigung des Hauses und dann der Schmuck, dass man dieses Haus ausschmückt. Und dann erzählt er etwas Entsetzliches. Da geht dieser Dämon hin und nimmt zu sich andere, 7 andere Dämonen, die stärker sind als er. Sie sehen also auch auf dem Gebiet der Dämonen und der Finsternis gibt es Qualitätsunterschiede. Und sie ziehen wieder ein in das Haus dieses befreiten Menschen. Ja, was hat er denn nun falsch gemacht? Er hat das Haus seines Lebens geschmückt, gereinigt, durch die Gebote, ausgefegt den alten Schmutz, aber er hat keinen neuen Mieter hineingenommen, nämlich den Heiligen Geist, der in uns wohnen will, und der uns ausfüllen will, der in uns bleiben will, sodass wir ein Tempel des Heiligen Geistes werden. Sehen Sie, und das ist die Problematik des nur erleuchteten Menschen. Des Menschen, der noch nicht durchgedrungen ist in das Leben der Wiedergeburt. Der Licht empfangen hat über seinen Zustand. Der da weiß, das wäre der Weg. Und der dennoch das neue Leben durch Gottes Wort aus der Quelle der Auferstehung Jesu nicht empfangen hat. Ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich getrachtet. In Vers 45 finden wir dieses Wort. So wie wir eben gelesen haben, den Weg deiner Gebote werde ich laufen, wenn du Raum gemacht haben wirst meinem Herzen. Dazu noch ein Wort des Apostels Paulus aus 2. Korinther 6. Vers 11 bis 15. Unser Mund ist zu euch aufgetan, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht verengt in uns, sondern ihr seid verengt in eurem eigenen Inneren. Sehen Sie, das ist der Gegensatz zu dem weiten Herzensraum, der die Grundlage bildet für die Erneuerung durch das Wort Gottes. Zur gleichen Vergeltung aber, ich rede wie zu Kindern, werdet auch ihr weit. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Und dann sagt er, dass wir der Sünde gegenüber außerordentlich eng sein müssen. Welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und so weiter. Aber in Bezug auf den lebendigen Gott und auf das Wort Gottes und auf die Boten Gottes, die Apostel, die das Wort in seiner Fülle darbieten, gibt es nur eins, den weiten Raum des Herzens. Noch einmal Vers 45, und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich getrachtet. Ach, dass uns Gott doch in dieser Beziehung, im Blick auf sein Leben, im Blick auf sein Wort, im Blick auf die ganze Fülle des Geistes und des Wortes, die er uns darbietet, ein weites Herz schenken möge. Raum in unserem Herzen. Dann das vierte, die Öffnung der Herzensaugen für Gottes Wort. Es ist der Abschnitt He, das ist der Buchstabe des Hauches und des Heiligen Geistes, des Odems Gottes, wo es in Vers 37 heißt, wende meine Augen ab, dass sie Eitles nicht sehen. Buber sagt, wende meine Augen ab, dass sie Wahngetriebe nicht sehen. Belebe mich in deinen Wegen. Ja, das ist das eine, die Abwendung vom Eitlen, vom Wahnhaften, und das andere, die Belebung in den Wegen und Worten Gottes. Und wenn wir heute durch unsere Zeit und Welt gehen, dann werden wir sagen, das gibt es doch gar nicht, dass unsere Augen abgewendet werden, dass sie Eitles nicht sehen. Und die jungen Leute, die da wirklich danach streben, ihren Weg in Reinheit zu gehen, sind heute wirklich zu bedauern, denn allerorten kommt ihnen die Dreckflut unserer Zeit entgegen, wie eine neue Sintflut. Da kann man wirklich nur beten, wende meine Augen ab, die inneren Augen des Herzens, dass sie Eitles, Vergängliches, Wahnhaftes nicht sehen. Und dann kann es geschehen, belebe mich in deinen Wegen. So unterscheidet der Apostel Paulus das Sehen des Sichtbaren vom Schauen des Unsichtbaren und der göttlichen Realitäten. In 2. Korinther 4, Vers 16 und folgende. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über alle Maßstäbe hinausgehendes, überschwängliches, ewiges Vollgewicht an Herrlichkeit. Und nun kommt eine Bedingung. Uns, die wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, hat ewige Qualität. Ist ewig? Ja, wir haben hier schon einmal über das Unsichtbare gesprochen. Wir haben da auch 2. Könige erwähnt, wo Samaria belagert ist von den syrischen Heeren und wo es heißt, ab Vers 14, da sandte er Rosse und Wagen dorthin und ein starkes Heer, der Syrer, und sie kamen des Nachts und umzingelten die Stadt, und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe da, ein Heer umringte die Stadt und Rosse und Streitwagen. Und sein Knecht sprach zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir nur tun? Aber er, Elisa, sprach, fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Jehova, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete Jahwe die Augen des Knaben, und er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen rings um Elisa her. Es ist die Streitmacht der himmlischen Heere und des Engelfürsten Michael. Geöffnete Augen. So wie es in Epheser 1 heißt, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch Geist der Weisheit und der Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, zur Erkenntnis seines göttlichen Wesens. Nur dann könnt ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wissen, was die Hoffnung seiner Berufung sei, was der Reichtum seines Erbes ist, das er in den Heiligen hat, und was die übersprängliche Größe seiner Kraft ist, die in uns, den Glaubenden, wohnt und wirkt. Also noch einmal, wende meine Augen ab, dass sie Eitles nicht sehen. Liebe mich in deinen Wegen. Und dann in Vers 18, öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue aus deinem Gesetz. Ja, es hat schon im Gesetz Jahwes Wunder gegeben. Und wenn wir wirklich die Schriften durchforschen und wie die Pharisäer mit allem Fleiß, aber über die Pharisäer hinaus zu Jesus kommen, dann werden wir es erleben, dass sich die Schriften für uns öffnen. Denn Liebe zu Jesus heißt immer auch Liebe zum Worte Gottes. Es gibt keine Liebe zu Jesus, wenn wir nicht das Wort Gottes lieben. Und wenn wir das Wort Gottes lieben, dann lieben wir auch den Herrn, den Sohn Gottes. Und die Fülle des Wortes, die von dem Apostel angesprochen wird und die in uns wohnen soll, wird im Kolosserbrief dargestellt als Fülle des Geistes, die uns erfüllen sollte. Geistesfülle wird uns nur zuteil durch eine Fülle des Wortes. Und da gilt es nun, auf dem Wege der Altersreife in der geistlichen Biografie vorwärts zu gehen, dass wir nicht mehr nur Milch genießen wie die neugeborenen Kindlein, die gesunde und fortgemäße Milch des Evangeliums, sondern dass wir als gereifte und Erwachsene auch feste Speise und Brot genießen können und dass wir dann durch unsere dunkle Weltzeit gehen mit dem Worte der Prophetie, das ein Licht ist auf unserem Wege. Und dass wir schließlich und endlich, und das ist vielleicht die letzte Frucht unserer Begegnung, mit geöffneten Augen die Zusammenschau des Wortes Gottes erleben, wie sich die vielfältigen Zeugnisse und Linien des Wortes Gottes zu einem einzigen wunderbaren Gesamtbild vereinigen, wie bei einem Puzzle oder wie einem Mosaik. Auch wenn hier und da noch einzelne Stellen fehlen mögen, aber das Gesamtbild wird uns dann immer deutlicher vor Augen treten. Zusammenschau des Wortes Gottes. Denn wir sollen Gott lieben aus ganzem Verständnis. Und da steht das Wort für das Zusammenschauen. Wende meine Augen ab, dass sie Eitles nicht sehen. Belebe mich in deinen Wegen. Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue aus deinem Gesetz. Was sind das doch für Wunder, dass es im Worte Gottes eine solche Übereinstimmung der Zeugnisse gibt, obwohl die Verfasser oft durch Jahrtausende getrennt sind oder zumindest durch Jahrhunderte, obwohl sie ganz verschiedenen Schichten und Berufen angehörten, wie der Rinderhirte von Tekoa und der königliche Schreiber aus dem Königshause, der Prophet, der König der Propheten Jesajas, eine wunderbare Übereinstimmung auch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und ich bemühe mich ja immer wieder, die Brücke zu bauen zwischen diesen verschiedenen Zeugnissen des Wortes Gottes aus Altem und Neuem Testament. Oder denken wir an die wunderbaren Zahlwerte, die im Worte Gottes verborgen sind. Zum Beispiel, dass die Namen, die Würdenamen Christi, alle durch die Zahl 8 teilbar sind. Die Zahl des Sohnes und der Neuordnung aller Dinge. Oder denken wir an den durchgehenden Sinn aller Symbole, vom ersten bis zum letzten Blatt der Bibel, obwohl Jahrtausende dazwischen liegen. Dass zum Beispiel der Sauerteig immer ein Bild der Bosheit und der Schlechtigkeit ist und niemals ein Bild für die Ausbreitung des Evangeliums. Oder denken wir, dass selbst die Kapitel und Verse einen tiefen, von Gott geordneten Sinn haben. Ich kann hier nicht näher darauf eingehen. Und je mehr wir uns mit dem Worte Gottes beschäftigen, schauen wir dann Wunder aus seinem Gesetz, haben wir geöffnete Augen und sind erleuchtet an den Augen unseres Herzens. Und dann bekommen wir auch die Fähigkeit, dass wir unsere Augen abwenden, dass sie Eitles nicht mehr sehen oder nicht intensiv betrachten, sondern dass wir hinschauen auf die unsichtbaren Wirklichkeiten Gottes. Fünftens, aus all diesem Werden und Wachsen, und hier ist es ein junger Mann, der das bereits erlebt hat, erwächst dann die Freude am Worte Gottes. Und da finden wir bereits im ersten Abschnitt, im Abschnitt Aleph, und das Aleph ist ja der Buchstabe, mit dem die meisten Gottesnamen beginnen, zwei Seligpreisungen. In Vers 1 bis 2, glückselig die im Wege Unverklagbaren, die da wandeln im Gesetz Jahwes, glückselig die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen ihn suchen. Eigentlich heißt es, o der Glückseligkeiten derer, die im Wege unverklagbar sind, o der Glückseligkeiten derer, die seine Zeugnisse bewahren, festhalten. Ashre heißt dieses Wort von den Glückseligkeiten dessen, der in dieser Weise wandelt und das 26 Mal in den Psalmen erscheint, im Zahlwert des Namens Yahweh, Jehova. Zwei Seligpreisungen, und wenn wir wissen, wer dieser Weg ist, nämlich Jesus Christus selbst, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann wird uns dieses Wort neu aufgehen. O der Glückseligkeiten derer, die im Wege unverklagbar sind, in Christo Jesu, sodass der Vater Wohlgefallen an uns haben kann, wenn er uns in Christo schaut. Im Wege unverklagbar bewahren wir die Zeugnisse Gottes. Und in Vers 14 sagt dieser Liebhaber des Wortes Gottes, an dem Wege deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. Der Weg der Zeugnisse Gottes. Was hat das zu bedeuten? Das ist die fortschreitende heilsgeschichtliche Erfüllung der Prophezeiungen im Worte Gottes. Die Erfüllung in jenem göttlichen Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der Weg seiner Zeugnisse. Den Weg, den Gott nimmt durch die Weltgeschichte und durch die Heilsgeschichte hindurch. Heinrich Langenberg hat hier von den geraden, durchgehenden Offenbarungs- und Entfaltungslinien gesprochen. Und es geht darum, dass wir diese geraden Linien aufzeigen, nicht, dass wir das Wort trennen und zerschneiden. An dem Wege deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. Noch zwei Verse möchte ich hinzulesen. Vers 27, lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften und sinnen will ich über deine Wundertaten. Vers 33, den Weg deiner Gebote werde ich laufen, wenn du Raum gemacht haben wirst meinem Herzen. Ja, am Worte Gottes. So hat auch Moses einmal in einer dramatischen Krisensituation seines Lebens und Wirkens, als er fast zusammenbrach unter der Last des Volkes Israel, dem Herrn gesagt, lass mich doch deine Wege wissen. Und dann hat er hinzugefügt, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Der Gottesweg, das ist das Schreiten Gottes durch die Heilsgeschichte. die heilsgeschichtliche Entfaltung, auch mit Israel. Da bat Moses darum, zeige mir deinen Heilsplan, o Gott, und die Vollendung deines Weges mit dem Volke Israel. Aber dann hat er noch mehr erbeten, nämlich die Schau der Herrlichkeit des Wesens Gottes. Und so kehren wir zurück zu Psalm 162. Dort heißt es, Psalm 119, Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ich freue mich über dein Wort. Und in Vers 92, wäre nicht dein Gesetz meine Wonne gewesen, dann würde ich umgekommen sein in meinem Elend. Wir wundern uns darüber, dass dieser Mann Gottes, dieser junge Mann Gottes, Freude hatte am Worte Gottes. Es war noch nicht das zur Fülle gebrachte Wort, das abgeschlossene Wort Gottes. Derjenige, der das Wort Gottes vollendete oder zum Abschluss brachte, war ja der Apostel Paulus und waren insgesamt die Apostel Jesu Christi. Dieser Mann hatte wahrscheinlich damals nur die 5 Bücher Mose, die 5 Bücher der Tora, der Weisung Gottes, vielleicht auch einige der Psalmen. Und das hat ihm genügt, um diese große Gottesfreude in seinem Herzen aufstrahlen zu lassen. Ja, das gibt es, das gab es auch in Israel, bei wirklich Getreuen, bei wirklich solchen, die im Geiste Gottes lebten. Denken wir an die Hochzeit zu Kana, wo da 6 große steinerne Krüge voller Wasser standen, Wasser für die gesetzliche Reinigung der Füße und der Hände. Und dieses Wasser hat ja Jesus, der Bräutigam Israels, dann verwandelt in den Wein der Gottesfreude. Das Wasser des Gesetzes verwandelt in den Wein der Gottesfreude. So muss Gottes Wort, das ja mit einem Wasserbad verglichen wird, immer wieder in uns zur Freude werden. Und dann können wir beten, wie im Abschnitt Lamet, und Lamet ist die Gotteslehre, wäre nicht dein Gesetz meine Wonne gewesen, dann würde ich umgekommen sein in meinem Elend. Ja, das war das Bekenntnis Israels, das war das Bekenntnis auch des Messias Jesus in seinen Erdentagen, der da lebte von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorging. Und das ist das Bekenntnis der gottgesalbten Gemeinde, wenn sie recht steht. Ja, in Vers 53 heißt es sogar, deine Satzungen sind meine Gesänge gewesen im Hause meiner Fremdlingschaft. Und in Vers 111, deine Zeugnisse habe ich mir zum Erbteil genommen auf ewig, denn meines Herzens Freude sind sie. Ich habe mein Herz geneigt, deine Satzungen zu tun, ewiglich bis zur Vollendung. Ja, da ist ein weiter Weg von der Pflichterfüllung des Lesens des Wortes Gottes bis dorthin, dass uns dieses Wort aufstrahlt und dass es unsere Herzen bewegt und erregt und uns erfüllt mit Freude und Glückseligkeit. Und das wollen wir uns erbitten, als solche, die glückselig sind und die im Wege Gottes unverklagbar sind. Als einen 6. Punkt will ich erwähnen, die Reinigung im Wasserbad des Wortes. Es ist ja der Apostel Paulus, der in Epheser 5 davon spricht, dass wir uns täglich reinigen sollten im Wasserbad des Wortes. Und so heißt es im Abschnitt Bet, Bet ist das Haus, in Vers 9 bis 11, wodurch wird ein junger Mann seinen Pfad reinigen, wenn er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Buber sagt, in meinem Herzen habe ich dein Wort gespeichert, damit ich nicht wieder dich sündige. Das ist also der Computer, den uns Gott gegeben hat in unserer Lebensmitte, und dafür hat er uns auch die wunderbaren Fähigkeiten unseres Gehirns gegeben, aber auch unseres Gefühls, unseres Herzens. In meinem Herzen habe ich dein Wort gespeichert. Und auf diese Weise kann dann der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, unser Denken und unsere Herzen bewahren in Christo Jesu. Aber noch einmal zu dieser Selbstreinigung. Und wir dürfen in diesem jungen Mann auch Jesus schauen, der ja etwa in einem Alter von 30 Jahren seine Wirksamkeit begonnen hat. Wodurch wird ein junger Mann seinen Pfad reinigen, wenn er sich bewahrt nach deinem Wort? Sehen Sie, auf der einen Seite ist die Heiligung eine Sache, die uns geschenkt wird von Gott, denn Jesus Christus ist unsere Heiligung. Und deshalb spricht das Neue Testament vom Geheiligtsein in Christo Jesu. Auf der anderen Seite sollten wir auch der Heiligung nachjagen, so wie es der Hebräerbrief sagt. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das ist ein ernstes Thema, diese Lebensreinigung und Heiligung, dass wir das Geheiligtsein in Christo Jesu umsetzen, mit aller geistlichen Energie, die uns gegeben ist. Und dazu heißt es in 2. Korinther 7, Vers 1 bis 2, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir das Geheiligtsein vollenden in der Furcht Gottes. Das sagt der Apostel Paulus. Und diese Gottesfurcht, das ist ja etwas Wunderbares. Und es ist keineswegs so, dass wir als Kinder Gottes im Laufe unseres Wachstums diese Furcht Gottes überwinden sollten. Und wenn Sie einmal hineinschauen in Jesajas 11, wo von der siebenfachen Erfüllung mit dem Geiste Gottes die Rede ist, dann ist die letzte Erfüllung die Erfüllung mit dem Geiste der Furcht Jahwes. Und dann heißt es von dem Messias, auf dem diese siebenfache Fülle des Geistes ruht, sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Gottes. Furcht Gottes ist eine heilige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Furcht Gottes ist verbunden mit einer wahren Liebe zu Gott. Und in dieser Furcht vollenden wir die Heiligung, das Geheiligtsein, indem wir uns selbst reinigen von jeder Befleckung durch das Wasserbad im Wort. Sehen Sie, Petrus wollte gerne den Kopf gewaschen haben und den ganzen Leib, als der Herr Jesus wie ein Sklave vor ihm kniete und den Jüngern die Füße wusch. Aber der Herr sagt, du bedarfst nur, dass ich dir die Füße wasche. Die Füße, die sich immer und immer wieder beschmutzen im Staube des Alltags. Ihr seid gewaschen, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Aber immer wieder neu steht uns diese Reinigung im Worte Gottes zur Verfügung. Wodurch wird ein junger Mann seinen Pfad reinigen, wenn er auf der Hut ist oder wenn er sich bewahrt nach deinem Worte? Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lasse mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich dein Wort gespeichert, damit ich nicht wider dich sündige. Und in Vers 112 bis 114 heißt es, ich habe mein Herz geneigt, deine Satzungen zu tun, ewiglich bis zur Vollendung. Die Doppelherzigen hasse ich, und ich liebe dein Gesetz. Mein Bergungsort und mein Schild bist du, auf dein Wort harre ich. Ja, das gibt es dann auch, einen heiligen Zorn gegen die, die Gottes Wort zerstören wollen, gegen die Doppelherzigen, die in der Mischung stehen wie Biliam, von dem wir gestern gesprochen haben. Und dieses wunderbare Wort steht im Abschnitt Samech, und Samech heißt die Stütze, die Unterstützung. Ich habe mein Herz geneigt, deine Satzungen zu tun, ewiglich bis zur Vollendung. Das ewiglich hat also ein Ziel, hat eine Vollendung. Die Doppelherzigen hasse ich, ich aber liebe dein Gesetz. Mein Bergungsort und mein Schild bist du, auf dein Wort harre ich. Sehen Sie, und da darf ich noch einmal auf diese Doppelherzigkeit Biliams, auf diese Mischung zwischen Licht und Finsternis und auf das grauenhafte Mischvolk zu reden kommen, das heute weithin die Gemeinden Gottes zerstört. Da darf ich Ihnen einmal ein Gleichnis sagen. Sie kennen ja alle den Kuckuck. Und Sie wissen, dass das Kuckucksweibchen eine besondere angeborene List hat. Es legt nämlich sein Ei in das Nest eines anderen Singvogels, also etwa in das Nest eines Schilfrohrsängers. Es ist sogar in der Lage, sein Ei in der Farbe und Struktur und Musterung dem Ei des Schilfrohrsängers anzupassen oder eines anderen Vogels. Und dann füttern die Schilfrohrsängereltern die jungen Küken. Und der eine wird immer dicker und wird immer dicker und immer gefräßiger. Und schließlich und endlich schiebt er mit seinem Rücken die anderen Küken, die wahren Küken des Schilfrohrsängers, aus dem Nest, sodass sie elendiglich sterben. Aber der junge Kuckuck wird schließlich das ganze Nest ausfüllen. Und die Schilfrohrsänger merken es noch nicht einmal. Sie spüren das Gleichnis. Heute legt der Feind Gottes mitten in die Gemeinden hinein seine Brut. Aber wir können nicht sagen, dass unsere Eltern, unsere Ältesten und die Führer der Gemeinden dem Schilfrohrsänger zu vergleichen sind, dass sie nichts davon merken. Und dann geschieht es, dass das Kuckucksei, das in die Gemeinden gelegt wird, schließlich und endlich das neue werdende Leben ersticken und vernichten. Die Doppelherzigen hasse ich. Siebtens, und damit möchte ich dann doch zum Schluss kommen, das ist das Wissen um Gottes Heilsplan und das Denken in Gottes Gedanken. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherzen aufgestiegen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben und die es dann lernen, den wunderbaren göttlichen Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit zu sehen und in Gottes Gedanken zu denken. Der Heilige Geist führt sie hinein in die Tiefen Gottes. Und dazu gehört Vers 52, ich gedenke deiner Gerichte von der Urzeit an, und ich tröstete mich. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Es ist ein Trost für die Heiligen, dass es nicht ewig so weitergeht, wie es seit eh und je war, sondern dass Gott senkrecht von oben eingreift in die Weltgeschichte und sie umgestaltet auch durch seine Gerichte in seinen Heilsplan, in seinen Heilsgeschichte. Und in Vers 75 heißt es, ich weiß, Yahweh, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich gedemütigt hast in Treue. So kann es geschehen, dass die Gerichte Gottes auch uns einmal persönlich zuteil werden und dass wir auf diese Weise gedemütigt werden durch die Treue Gottes. Aber zu diesem Denken in Gottes Gedanken gehört auch Vers 89 bis 91. In Ewigkeit, Yahweh, steht dein Wort fest in den Himmeln. Von Generation zu Generation währt deine Treue oder währt deine Wahrheit. Du hast die Erde festgestellt und sie steht oder sie besteht. Denn sie wird mit dem ganzen Weltenall erhalten durch das Wort des Mundes Christi und durch die Energie seines Geistes. Und dann heißt es noch, nach deinen Verordnungen stehen sie heute da. Denn das ganze All dient dir oder alles sind deine Knechte. Das ist nun wirklich ein Wort von der Heilsgeschichte Gottes. Im Abschnitt Lamed ist der Treiberstachel der Lehre. Es ist der Abschnitt, den sich besonders die Lehrer in der Gemeinde Gottes zu Herzen nehmen sollten. Ich möchte das Wort doch noch einmal lesen. In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Von Generation zu Generation wird deine Treue, deine Wahrheit. Du hast die Erde festgestellt und sie steht, sie besteht. Nach deinen Verordnungen stehen sie heute da, die Wesen deiner Schöpfung, denn das ganze All dient dir. Und da dürfen wir auch an Römer 8 denken, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dass Gott das All angeordnet hat zum Guten derer, die ihn lieben und die nach Vorsatz berufen sind. Alle sind deine Knechte, das ganze All dient dir. Letzten Endes, auch auf Umwegen und Irrwegen, sogar die Mächte der Finsternis müssen Gott dienen und sind eingeplant und eingeordnet in den Heilsplan Gottes. So rätselhaft uns das auch erscheinen mag. Ach ja, dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Die Summe oder das Haupt deines Wortes ist Wahrheit und jede Verordnung deiner Gerechtigkeit währet ewiglich. Vers 160 im Abschnitt Rosch, und Rosch heißt das Haupt und deshalb das Haupt deines Wortes. Oder die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und diese Wahrheit ist letzten Endes Jesus Christus selbst, die Wahrheit Gottes, die Summe des ganzen Wortes Gottes, das ja von ihm zeugt. Und wir dürfen da wieder hinüberblättern in den Hebräerbrief, Hebräer 8, Vers 1 bis 2. Da wird dieses Wort aufgenommen. Die Summe oder das Hauptstück dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen wunderbaren hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, ein Diakon des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, welche der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Also die Hütte der Tempel Gottes mit ewiger göttlicher Realität. Das ist die Summe dessen, was wir sagen. Der Endertrag, das Hauptstück all der Verkündigung des Wortes Gottes. Noch einmal, Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Verordnung deiner Gerechtigkeit währet ewiglich. Wohlgeläutert oder ausgeschmolzen ist dein Wort, und dein Knecht hat es lieb. Da wird das Bild verwendet von dem Gewinn des Goldes und des Silbers, das durch die Schmelze hindurchgeht und das dann seine Schlacken verliert. Das Golderz und das Silbererz. Und so ist das Wort Gottes wirklich wohlgeläutert oder ausgeschmolzen, sodass kein Irrtum sich mehr in ihm befindet. Es ist schlackenlos erwiesen. Und deshalb können wir es mit dem Verfasser dieses Psalms sagen: Dein Knecht hat dein Wort lieb. Oder wie es in Vers 97 bis 100 heißt: Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Weiser als meine Feinde machen mich deine Gebote, denn ewiglich sind sie mein. Verständiger bin ich als meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Mehr Einsicht habe ich als die Alten, denn deine Vorschriften habe ich bewahrt. So sagt dieser junge Mann. Ich möchte mit einem letzten Punkt zum Schluss kommen. Und zwar möchte ich etwas sagen über eine erneute oder zweite Gnade. Es war der Apostel Paulus, der gesagt hat in 2. Korinther 1, Vers 15: Ich würde gerne zu euch kommen, auch wenn ich oftmals verhindert worden bin, damit ich euch eine zweite Gnade vermitteln könnte. Und der Apostel Jakobus sagt es: Gott gibt größere Gnade. Immer dann, wenn wir gestrandet sind oder wenn wir uns verfangen haben in unsere eigenen Umwege und Irrwege, dann kann dies geschehen, wenn wir wahrhaftigen Herzens sind, dass Gott uns diese zweite größere Gnade gibt. Dazu gehört allerdings dann auch, im Nachdenken über unsere geistliche Biografie eine weissagende Selbsterhellung. Eine Selbsterhellung, die uns geschenkt wird in einer inneren Krise, in einem inneren Zusammenbruch und in einer Demütigung Gottes. Vers 59: Ich habe meine Wege überdacht und meine Füße zu deinen Zeugnissen hingewendet. Buber übersetzt sehr fein: Ich plane meine Wege um. Aber dazu gehört auch das Überdenken der bisherigen Lebenswege in den Entfaltungslinien unserer geistlichen Biografie. Und Vers 67: Bevor ich gedemütigt war, irrte ich. Jetzt aber, nach der Demütigung durch den lebendigen Gott, bewahre ich dein Wort. Sehen Sie, das Nichtbewahren des Wortes Gottes, auch in unseren Kreisen, ist oft zurückzuführen, nicht etwa auf die sogenannte intellektuelle Redlichkeit, sondern auf fehlende Demut und Gottesfurcht. Auf Elitedenken und Sektiererei. Der Abschnitt Red, in dem wir dieses Wort finden, heißt der Zaun, die Umzäunung, die Bewahrung. Bevor ich gedemütigt war, irrte ich. Jetzt aber nach der Demütigung durch Gott bewahre ich dein Wort. Und Vers 71: Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lernte. Und Vers 75: Ich weiß, Jahwe, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich gedemütigt hast in Treue, dass du mich gebeugt hast, übersetzt Buber. Und zum Schluss Vers 133: Befestige meine Schritte durch dein Wort. Das ist das Ziel der Züchtigung Gottes, der Erziehung und Pädagogik Gottes, die eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit hervorbringen will in unserem Leben, die er anwendet, weil wir Söhne sind. Denn wenn wir keine Söhne wären, dann würde er uns laufen lassen. Aber weil wir Söhne sind, stehen wir in dieser Züchtigung Gottes, in dieser Demütigung durch den lebendigen Wort, die uns schließlich und endlich dahin bringt, dass wir sein Wort bewahren. Ach ja, wie gerne hätte ich noch etwas gesagt von dem Christusweg der Leiden, der in diesem Psalm deutlich wird. Vielleicht, weil ich anhalten soll, nach dem Apostel Paulus mit vorlesen, darf ich drei Zeugnisse zum Schluss noch lesen. Im Blick auf den Erdenweg und auf das Leiden Jesu Christi. Vers 19, ein Fremdling bin ich im Lande Israel, verbirg nicht vor mir deine Gebote. Vers 22 bis 24, wälze von mir Hohn und Verachtung, denn deine Zeugnisse habe ich bewahrt. Sitzen auch Fürsten und bereden sich wider mich, dein Knecht sind über deine Satzungen nach. Deine Zeugnisse sind auch meine Wonne, meine Ratgeber. Vers 50 bis 51. Dies ist mein Trost in meinem Elende, dass deine Zusage mich belebt hat. Die Übermütigen haben mich über die Maßen verspottet. Von deinen Gesetzen bin ich nicht abgewichen. Und Vers 83 bis 87. Denn wie ein Schlauch im Rauch bin ich geworden. Deine Satzungen habe ich nicht vergessen. Wie viele werden der Tage deines Knechtes sein? Wann wirst du Gericht üben an meinen Verfolgern? Alle deine Gebote sind Treue. Sie haben mich verfolgt ohne Grund. Hilf mir, wenig fehlte, so hätten sie mich vernichtet im Lande. Ich habe deine Vorschriften nicht verlassen. Mein Leben ist stets in deiner Hand. Der Herr segne uns auf dieses Wort, und vielleicht hat es Sie angeregt, einmal diesen Psalm ganz zu studieren.